Begonnen hat das Ganze eigentlich in 2023, weil wir haben in 2023 auch hier am Steinower Meer, was halt aus meiner Sicht eigentlich das beste Revier ist, was wir in Deutschland haben, also gerade in Norddeutschland für diese Art von Wettkampf, haben wir 2023 die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten organisiert mit über 170 Startern aus 22 Nationen. Und die waren halt alle super happy, selbst egal, ob die aus Sydney kamen oder aus Argentinien oder Brasilien. Das war wirklich so, die waren happy, hier gewesen zu sein. Und wir waren natürlich damals auch in den unterschiedlichsten Fernsehsendern mal zu sehen, haben also gezeigt, dass das funktionieren kann. Na, also, dass wir auch wirklich gute Bilder zeigen können, dass wir hochwertigste Wettkämpfe liefern können. Und ich glaube schon, dass das auch so in den Köpfen war, auch vom Deutschen Seglerverband, als dann die Überlegung kam, welche Klassen können wir denn jetzt bei den Finals bringen?
Bewegen, integrieren, fördern.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bewegen, integrieren, fördern, dem Podcast der Niedersächsischen Lotto Sportstiftung. Mit einer weiteren Sonderfolge zu den Finals 2026 in Hannover. In der letzten Folge hatten wir die beiden Siebener National-Rugby-Spieler Gesine Adler und Felix Hufnagel zu Gast von Germania List. Heute spreche ich mit Lars Deitering, einem Windsurfer vom DWSC Großenbrode. Hallo Lars.
Hallo Max.
Erst einmal vielen Dank, dass du ja kurz vor den Finals nochmal Zeit für uns nimmst. Ich meine, das ist ja in 2 Wochen und du bist ja selber Sportler und wirst antreten. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Magst du dich einmal kurz selber vorstellen?
Ja, Name hast du gerade schon gesagt. Lars Deitering, mittlerweile 54 Jahre, komme aus Basinghausen, aber auch gebürtig aus der Region, geboren in Hildesheim, also ein hannoversches Gewächs. Habe 2 wundernette Töchter und natürlich auch, wie bei jedem erfolgreichen Sportler, die Frau im Hintergrund, die mir den Rücken frei hält. Mache den Sport jetzt seit mittlerweile 44 Jahren, also schon ein bisschen. Und freue mich hier zu sein und euch ein bisschen was über den Sport, über die Finals, über die Schulfinals zu erzählen.
Genau, da hast du schon angesprochen, du bist nicht nur Sportler, du bist auch Vorstandsmitglied im Weltverband und hast Schulfinals mit veranstaltet im Windsurfen, da kommen wir später dazu. Jetzt würde ich erstmal gerne wissen, Windsurfen. Ich kann mir das nur da vorstellen, aber Windsurfen ist ja nicht gleich Windsurfen. Welche Disziplin oder welche Art von Windsurfen sehen wir denn bei den Finals oder welche Disziplinen, wenn es mehrere sind? Magst du das einmal vorstellen, bitte?
Ja, gerne. Also wir haben bei den Finals die Raceboard-Klasse dabei als Verband. Also der Verband an sich umfasst auch noch andere Klassen. Und ich bin auch der Fahrersprecher der Raceboard-Klasse. Und die Raceboard-Klasse ist das Besondere oder hat das Besondere, dass wir eigentlich bei fast allen Windbedingungen fahren können. Das waren ja auch die ersten Fragen oder Bedenken. Was ist denn, wenn jetzt mal weniger Wind ist? Könnt ihr dann trotzdem was zeigen? Braucht ihr Wellen? Und die Antwort ist eigentlich, also die Raceboard-Klasse ist von der Art des Materials, sind relativ lange Bretter, die haben auch ein Schwert und wir haben relativ große Segel. Und mit den Brettern kann man eigentlich bei allen Bedingungen fahren. Ob das nun eine Windstärke sind oder 7 bis 8 Windstärken, es geht alles. Am meisten Spaß macht es natürlich so in dem Mittelwindbereich, aber man kann quasi bei wenig Wind sich einfach durch Rudern mit dem Segel, wir nennen das Pumpen, fortbewegen und dann ist es super kraftintensiv, aber wir kommen halt voran. Und das Gleiche gilt dann, wenn wirklich Sturm ist und jeder andere auf seinem kurzen Waveboard durch die Gegend fährt mit einem 3 Quadratmeter Segel, dann fahren wir immer noch 9,5 Quadratmeter. Die Segel sind dann ein bisschen anders getrimmt. Also das heißt, man lässt den Druck oben raus. Ne? Kennt man so ein bisschen von einer Flugzeugtragfläche. Ne? Und die kippt dann einfach oben weg. Und dann kann man halt auch noch bei 7 bis 8 fahren. Dass das dann anstrengend ist, brauche ich nicht dazu sagen. Aber es geht halt. Und das ist das Wichtige. Wir können eigentlich auf fast allen Revieren fahren. Wir können bei fast allen Bedingungen fahren und halt auch bei fast allen Bedingungen wirklich hochwertige Wettfahrten durchführen. Und entweder ist es mal, steht die physisch mehr im Vordergrund, ne? Also es gehört auch ziemlich viel Kraftausdauer dazu, oder es ist mehr die Technik oder die Taktik. Ne? Also diese Kombination aus diesen drei Bereichen macht eigentlich das Besondere an diesem Sport aus.
Das ist auf jeden Fall schon mal gut zu hören, dass egal bei welchen Windverhältnissen wir irgendeine Art und Weise euch sehen werden. Jetzt für mich, du hast das Raceboard angesprochen. Ist das dann ein Einzelwettkampf, den jeweils Damen und Herren fahren eine Strecke, oder gibt es auch mehrere Disziplinen, die durchgeführt werden bei den Finals?
Ja, also für die Finals haben wir einmal unsere klassische deutsche Meisterschaft an Bord. Also das nennt sich dann Kursrennen. Und dort fahren wir, also wir starten meistens alle gemeinsam. Es kommt auf die Fleetgröße drauf an. Bei der WM haben wir teilen müssen, aber da kann ich gleich noch was zu sagen. Und das heißt also, alle Altersklassen, alle, sag ich mal, Männlein, Weiblein, wir fahren alle gemeinsam. Macht auch den Reiz aus, ne? Dass die Jungen gegen die Alten fahren. Und dann haben wir in der Regel an so einem Regatta-Wochenende 10 bis 12 Wettfahrten, Einzelwettfahrten, die zwischen 30 und 60 Minuten dauern. Und am Ende gewinnt halt derjenige, der die wenigsten Punkte hat, der also die meisten ersten Plätze eingefahren hat, ja, oder okay. Zweite. Für die Finals werden wir das ein bisschen abwandeln, um einfach kürzere Wettfahrten zu haben, um ein bisschen mehr medienkonform zu sein. Das heißt also auch gerade die Finalrennen, die wir dann am Sonntag machen werden, die werden schon kürzer und knackiger werden. Aber das ist das Grundkonzept. Ne? Man hat einen gemeinsamen Start. Da wird von 5 Minuten runtergezählt und da finden schon die ersten Kämpfe untereinander statt um die beste Startposition. Jeder möchte möglichst freien Wind haben beim Start, weil so ein Start ist schon, naja, sag mal so 20-30%. Wenn ich den Start nicht gut habe, dann habe ich ein Problem, hinterher noch auf die ersten 3-4 Positionen zu kommen.
Wie habe ich mir das vorzustellen? Du meinst, in den ersten 5 Minuten, also ihr geht 5 Minuten vor Start aufs Wasser, steht ihr dann schon mit Baum oben auf dem Brett? Oder, weil dann würde man doch schon losfahren, oder stelle ich mir das gerade ein bisschen zu naiv vor?
Ja, das ist vielleicht, also wir gehen schon viel früher aufs Wasser. Ja. Also es ist so, dass wir in der Regel, je nach Revier, aber jetzt auf dem Steinhof Meer würde ich sagen, gehen wir so 20-30 Minuten vor dem ersten Start aufs Wasser. Dann fährt man sich ein, dann muss man gucken, dass das Segel richtig getrimmt ist, dass die Trapeztampen richtig stehen. Also Trapeztampen ist das, wo man sich mit seinem Trapez einhängen kann, damit man bei viel Wind auch ein bisschen Entlastung auf den Armen hat. Und diese ganzen Einstellsachen, die macht man halt, bevor das Startverfahren beginnt. Und die Zuschauer werden das dann im Fernsehen auch sehen, dass dann 5 Minuten vor Start geht so eine orangene Flagge hoch. Und dann ist klar, so jetzt beginnt die Startvorbereitung. Und dann beginnt das Startverfahren, das wieder 5 Minuten sind. Und in den 5 Minuten gibt es unterschiedliche auch Flaggensignale, die einem bestimmte Sachen erlauben. Also ich darf dann 1 Minute vorm Start nicht mehr über der Startlinie sein. Na, dann zählt das als Frühstart und sowas. Und das ist alles dafür da, damit man halt Chancengleichheit hat. Ja. Und dann geht halt beim Start selber, gehen dann halt alle Flaggen runter. Und das wird auch scharf gemonitort, so mit Video und Bildern quer an der Linie lang, und wer halt drüber ist, ist halt disqualifiziert. Und deswegen ist es halt schon wichtig, dass man versucht, sich möglichst in eine gute Position vorm Start zu bringen. Und damit wir das können, zu deiner Frage, fahren wir vorwärts, rückwärts. Also ja. Das ist das vielleicht für einen Anfänger noch nicht so einfach, aber man kann auf so einem Surfbrett auch jederzeit rückwärts fahren. Und sich dahin manövrieren, wo man halt stehen will.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend, weil ich könnte mir vorstellen, bei dem einen oder anderen Zuschauer oder Zuschauerin, dass dann diese 5 Minuten vor dem Start vielleicht ein bisschen für Verwirrung gesorgt hätten. Jetzt hast du ja das schon gut erklärt und auch, was ihr quasi macht. Also im Endeffekt ist es ja ein Rennen. Wer zuerst ankommt, kriegt den ersten Platz und wahrscheinlich einen oder gar keinen Punkt. Gibt es noch so ein paar Fachbegriffe vielleicht, die wahrscheinlich in der Übertragung fallen werden, die man vielleicht mal gehört haben sollte? Du hast jetzt schon gesprochen von der Größe des Segels, von einem Schwert, was im Wasser ist. Gibt es noch was, was vielleicht essentiell ist, was wahrscheinlich fallen wird in der Videoübertragung, um es den Zuschauern zu erleichtern?
Ja, also wir können ja vielleicht einfach mal mit dem Material anfangen. Also grundsätzlich wird der Moderator von dem Brett oder dem Board sprechen, was im Endeffekt eine reine sprachliche Komponente ist. Also es geht halt um unser Arbeitsmaterial. Die Bretter haben in der Regel halt unterschiedliche Finnenlängen. Finnenlängen ist das, was man hinten am Brett hat. was also für die Fahrstabilität sorgt. Und wir haben ein Schwert. Und dieses Schwert, das ist das Besondere, das ist halt bei dem Kurs gegen den Wind. Dieser Kurs gegen den Wind könnte Upwind heißen. Okay. Oder auf der Kreuz ist dieses Schwert ausgeklappt. Und das sorgt einfach dafür, dass das Board nicht so wegdriften kann. Wenn man jetzt aber schneller werden will und man fährt dann mit dem Wind auf dem Kurs wieder runter, zum Kurs kann ich gleich noch was sagen, dann klappt man das Schwert weg, weil man dann halt den Widerstand verringert. Und dann fährt man nur mit der Finne. Dann kommt in der Regel auch das Brett hinten weit aus dem Wasser raus. Wir verringern also die benetzte Fläche. Und all das sorgt halt für mehr Geschwindigkeit. Ne? Auf dem Brett sind dann Fußschlaufen montiert, damit wir einfach nicht runterrutschen. Wir werden aber gleich auch, wir haben auch eine besondere Brettkomponente dabei, die auch keine Fußschlaufen drauf sind, kann ich aber gleich bei den Team Races was zu sagen. Dann haben wir halt ein Segel und das Segel, da wird es immer um das Rig gehen. Das Rig besteht aus Segel, Mast und Gabelbaum. Und es gibt bei den Segeln unterschiedliche Schnitte, obwohl die alle die gleiche Größe haben.
Also ihr seid quasi über die Quadratmeterfläche reglementiert und dann gibt es verschiedene Formen.
Ja, im Endeffekt ein Starkwindschnitt, ein Schwachwindschnitt, ne, die einfach sich darin unterscheiden, wie doll man halt diesen Druck rauslassen kann. Und die Herren fahren alle 9,5 und die Jugendlichen und Damen dürfen nur 8,5 fahren aus einfach Gesundheitsaspekten. Hm. Ne, also weil das ist schon super anstrengend für den Rücken, wenn man es auf dem Level betreibt. Ne? Also surfen kann jeder. Und es ist eigentlich auch super ungefährlich. Aber wenn man jetzt zu großes Segel, zu früh und dann kann es halt auch die Rückenmuskulatur so ein bisschen hinüber machen.
Ja, okay, das ist ja spannend. Damit haben, glaube ich, alle Zuschauer so eine Vorstellung, wenn so ein paar Fachbegriffe fallen, wovon geredet wird. Ja.
Stichwort Fachbegriff, was war jetzt das Material? Kann es aber auch passieren, wir hatten gerade schon die Kreuz. Also Kreuz ist am Anfang eines Rennens, steht eigentlich immer, dass wir starten und dann kreuzen wir gegen den Wind zu einer Tonne oder zu einem Gate. Dann kommt danach der Vorwind wieder zurück. Ne? Der Name sagt's, da fahren wir halt mit dem Wind wieder zurück. Wenn man jetzt Lee vor Loof könnte noch fallen als Begriff, das ist im Endeffekt die Vorfahrtsregeln. Das heißt, also, ob wir auf einem Kollisionskurs sind, dann hat immer derjenige, der weiter vom Wind weg ist, der in Lee ist, Vorfahrt zu demjenigen, der näher am Wind dran ist, weil der in der Regel weniger agieren kann.
Ja.
Und das Gleiche rechts vor links kennt jeder aus dem Straßenverkehr, haben wir auch Backbordbug vor Steuerbordbug. Das heißt, das ist gerade beim Start wichtig, dass die Leute, die auf dem Backbordbug starten, die haben also den Wind quasi von rechts, ne, die rechte Hand ist vorne am Gabelbaum, die haben Vorfahrt gegenüber denjenigen, die von der anderen Seite auskommen. Und das wird man dann auch schon sehen, je nachdem, wie der Wind vielleicht auch dreht. Wind ist nie aus der gleichen Richtung. Es kann immer mal 5 Grad aus der einen oder aus der anderen Richtung kommen. Macht es dann vielleicht Sinn, trotzdem Steuerbordstart zu machen, weil man dann einfach besser durchkommt, hat aber immer die Gefahr, dass man dann halt Vorfahrt geben muss. Also so ein Steuerbordstart ist immer ein Risikostart. Wenn der aber klappt, hat man einen riesen Vorteil. Also das heißt, deswegen, es beginnt schon beim Start wirklich, fahre ich auf Angriff, fahre ich auf Sicherheit, ne? Muss ich vielleicht nur ein Ergebnis sichern oder muss ich jetzt wirklich unbedingt noch meinen ersten Platz fahren? Ne? Und
da kommen dann die Taktikspielchen jetzt dazu. Gut, das ist auf jeden Fall, jetzt haben wir ein umfangreiches Vokabular für Leute geschaffen. Jetzt würde ich gerne wissen, wie bist du denn damals zum Windsurfen gekommen, denn ich habe recherchiert, dass du eigentlich ursprünglich Leichtathlet warst oder ein Interesse für die Leichtathletik gehegt hast.
Ja, ne, ich sag mal so, ich war, glaube ich, von klein auf relativ sportlich. Bin früh auch geschwommen, aber bis mehr als Bezirksmeisterschaften habe ich es nie geschafft. Und eine Blinddarm-OP hat mich dann damals als 10-Jähriger so rausgerissen, dass ich dann gedacht habe, nee, ich muss irgendwas anderes machen. Und Wassersport kommt eigentlich aus der Familie. Also die Familie kommt ursprünglich, obwohl ich hier geboren bin, von der Ostsee. Und da war halt Segeln, ne? Also Hochseesegeln, ne? Auf Yachten. So bin ich groß geworden, ne? Von Baby aus auf dem Wasser. Und dann hat es die Familie aber hierher verschlagen. Und hier im Binnenland auf einem Baggersee Segeln fand ich jetzt nicht so spannend. Ich hatte auch mal einen Optimisten. Und dann schwappte halt dieser Windsurf-Trend nach Europa. Und mein Vater war der Erste, der sich ein Surfbrett gekauft hat. Und ich habe dann mit 10 Jahren einfach auf dem Baggersee mich draufgestellt. Und das hat halt Spaß gemacht. Und dann wurde da auch in dem Saarstedt, in dem Turnclub, eine Surfsparte gegründet. Und dann haben wir gesagt, gut, das machen wir. Und dann surfte die ganze Familie, von meinem Vater, meiner Mutter, ich. Und so hat das Ganze angefangen. Und dann war es ganz schnell, so mit 11, glaube ich, die erste Regatta, mit 13 den ersten Pokal, mit 14 dann im Jugendlandeskader. Also das ergab sich schnell das eine das andere dann.
Also dann hat es auch funktioniert und dann kann man natürlich auch verstehen, warum man dabei bleibt. Wenn das damals schon eine Familiensache war, das Windsurfen, ist es denn heute auch noch eine Familiensache mit deiner Frau und deinen beiden Kindern?
Naja, wir haben ja vorhin schon gesagt, ich habe 2 Töchter und also die Große hat mit 6 oder 7 das erste Mal draufgestanden und hat auch ein guten Schritt gemacht damals, hat dann auch einmal mit einer Teamkollegin, die bei der Olympiade Vierte geworden ist, dann mal trainiert. Das war für sie natürlich der mega Ansporn, ne? So eine Trainerin zu haben. Und hat dann aber so einen kleinen Break gehabt, weil ich mir mal mein eines Knie komplett zerschossen habe. Und da war sie dabei, auf Fuerteventura halt aus 4 Meter Höhe, falsch gelandet. Und dann war halt alles durch und das Knie stand so 90 Grad in die falsche Richtung. Ja. Und dann hat sie so einen gewissen Break gehabt, ne, dass sie erstmal Pause gemacht hat und die Mädels sind halt dann Reiterin geworden. Mittlerweile stellen sie sich aber wieder drauf und waren jetzt auch bei den Schulfinals aktiv. Und ja, kann ich noch gleich was zu sagen, werden auch eine aktive Rolle bei den Finals spielen.
Natürlich. Ja, okay, also vielleicht nicht in dem gleichen Leistungsausmaß, wie du das betreibst, aber du hast es ja vorhin auch schon gesagt mit deiner Frau, 44 Jahre lang auf hohem Niveau Sport zu betreiben, egal welcher, geht nicht ohne Familie. Und wenn die beiden Mädels das können und auch jetzt vielleicht wieder gerne machen, aber halt nicht im Leistungsbereich, das reicht ja meistens auch schon aus. Jetzt hast du schon angesprochen, Schulfinals. Wir hatten jetzt ja schon bei unserem Podcast Birgit Unay als Oberbürgermeister der Stadt. Wir hatten schon Herrn Bosdorf, den Geschäftsführer von der Finals GmbH. Wir hatten schon Heiko Heiberg als Ausrichter von Rapid Surf. Der Leinewelle. Wir hatten Herrn Rosenbrock und Herrn Stugeweit vom TKH, die verantwortlich sind für die Schulfinals. Das sind ja alles Einzelrollen. Jetzt haben wir dich und du hast es ja schon durchhängen lassen. Du bist Sportler, du bist im Vorstand des Weltverbands. Du hast also mit dazu beigetragen, dass Windsurfen und Steinmoor Meer bei den Finals dabei sind. Und du hast auch noch bei Schulfinals teilgenommen oder hast da mitgemacht. Jetzt wäre mal meine Frage, nimm uns mal so ein bisschen mit zeitlich in diesem ganzen Finals-Kontext, wie sich das so für dich entwickelt hat, wie sich das so aufgebaut hat, dass die Finals auch Windsurfen beinhalten, du bei den Schulfinals mitgemacht hast. Gut, die sportliche Komponente kommen wir später noch zu, du bist ja einfach selber noch Sportler, das ist ja einfach.
Ich glaube, begonnen hat das Ganze eigentlich in 2023, weil wir haben in 2023 auch hier am Steinmoor Meer, was halt aus meiner Sicht eigentlich das beste Revier ist, was wir in Deutschland haben, also gerade in Norddeutschland für diese Art von Wettkampf, haben wir 2023 die größte Weltmeisterschaft aller Zeiten organisiert mit über 170 Startern aus 22 Nationen. Und die waren halt alle super happy, selbst egal, ob die aus Sydney kamen oder aus Argentinien oder Brasilien. Das war wirklich so, die waren happy, hier gewesen zu sein. Und wir waren natürlich damals auch in den unterschiedlichsten Fernsehsendern mal zu sehen. Haben also gezeigt, dass das funktionieren kann. Na, also, dass wir auch wirklich gute Bilder zeigen können, dass wir hochwertigste Wettkämpfe liefern können. Und ich glaube schon, dass das auch so in den Köpfen war, auch vom Deutschen Seglerverband, als dann die Überlegung kam, welche Klassen können wir denn jetzt bei den Finals bringen? Und wir waren natürlich als Verband, haben sofort gesagt, ja klar, machen wir. Ja, weil das ist natürlich schon was absolut Besonderes, was die Stadt und die Region hier auf die Beine stellen, gemeinsam mit den Fernsehsendern und der Finals GmbH. Also das ist schon was ganz, ganz Besonderes. Und da Teil zu sein, war für uns natürlich, jo, machen wir. So, und dann haben wir relativ schnell überlegt, welche Klassen können wir an den Start bringen, wie können wir das machen. Also die Raceboard-Klasse war gesetzt, ne? Da sind wir explizit nach der WM drauf angesprochen worden dann. Da ging es also nicht dran vorbei, es ging mehr darum, welche Formate können wir noch bringen. Und ja, dann haben wir angefangen in mittlerweile, ich würde mal sagen, wir haben so jede Woche 10 Stunden seit 1,5 Jahren investiert in die Vorbereitung auf unterschiedlichsten Ebenen. Und haben dann halt auch überlegt, dass wir zusätzlich zu der Einzelmeisterschaft auch noch ein Teamrennen mitbringen wollen, um einfach was anderes auch zu zeigen. Wir haben die Bundesliga, das also im Rahmen der Raceboard-Klasse findet auch seit mittlerweile über 35 Jahren eine Surf-Bundesliga statt, wo halt Viererteams gegeneinander antreten. So eine Bundesliga hier zu platzieren, wäre aber zu groß gewesen. Also das wäre vom Format her, hätte das nicht zum Fernsehen gepasst. Also haben wir gesagt, wir machen Staffelrennen. So wie man es klassisch kennt. Wir machen eben keine Vierer, sondern Dreierteams. Und wir haben zwei parallele Bahnen, wo wir zwei unterschiedliche Arten von Wettkämpfen durchführen. Das eine nennt sich Team Sprint und das andere nennt sich Team Slalom. Wir werden bei beiden das gleiche Segel nehmen, also das gleiche Einheitssegel. Das ist auch das Besondere. Wir haben Einheitsmaterial extra anschaffen müssen, anders wäre es nicht gegangen. Was dann halt die Teams benutzen, damit wir absolute Chancengleichheit haben. Und sind also immer Raceboards bei dem Team Sprint und dann mit einem 8,5 Quadratmeter Segel, damit halt auch wiederum alle das nutzen können. Also die Herren müssen sich umgewöhnen auf ein kleineres Segel, aber das ist dann halt so. Da fahren wir einfach parallel, also der erste Starter startet gegen den anderen Starter und die fahren dann halt auch wieder gegen den Wind, fahren durch ein Gate, fahren wieder runter und sobald sie halt mit der Brettspitze die Ziellinie überschritten haben, darf der nächste starten, also deswegen ganz klar, das ist Staffelrennen. Für die Zuschauer super einfach zu verfolgen, wer ist jetzt vorne, wer holt auf. Ne? Also deswegen ganz bewusst so gehalten, dass es engräumig ist, ne? Dass man keine großen Distanzen hat. Die Rennen sollen so zwischen 3 bis 5 Minuten pro Person nur sein, also super intensiv. Ne? Also es wird körperlich bis an die Grenzen gehen. Und das Gleiche haben wir dann mehr oder weniger bei dem Team Slalom mit einem anderen Brett. Da bedienen wir uns eines Brettes, einer Brettklasse, die im weitesten Sinne auch zu den Raceboards gehört, die aber ohne Fußschlaufen auskommt, die ein bisschen drehfreudiger ist. Ist ein bisschen mehr oldschool, das Brett. Und nehmen aber das gleiche Segel. Und dort haben wir dann auf dem Weg nach oben, also gegen den Wind, noch Gates eingebaut. Ne, die Idee von den Finals war so ein bisschen, könnt ihr nicht sowas wie Border Cross beim Ski? Könnt ihr nicht sowas auch? Und haben gesagt, okay, gut, dann bauen wir halt Gates, die man auf dem Weg gegen den Wind als auch auf dem Weg mit dem Wind noch durchfahren muss. Bringen also noch mehr so eine Action-Komponente rein. Ansonsten bleibt das Setup aber gleich. Drei Leute, ne, fahren immer zwei Leute direkt gegeneinander. Und das haben wir dann noch mitgebracht. Und das Ganze zu organisieren, wie gesagt, hat von einem Jahr angefangen. Und seitdem sind wir dabei und
da habe ich jetzt zwei Fragen. So, genau. Die erste Sache ist, weil du meinst, ihr musstet die Materialien anschaffen. Stellt ihr die Materialien dann in diesem Wettkampf für alle?
Ja, für die teilnehmenden Teams wird das Material gestellt.
Also brauchen sie nicht eigen anzuschaffen, die nutzen dann das, was alle nutzen. Dann ist ja wirklich eine perfekte Chance.
Müssen sie ja auch.
Ja, und das ist dann eine Premiere. Hat das schon mal irgendjemand vorher trainiert?
Nein. Das wird das Besondere sein, dass wir genau diese Art von Wettkampf, also mit allen Teams zusammenziehen. Es gab so ein paar Vortests, aber wir haben ganz bewusst gesagt, wir machen das einfach mal. Das ist quasi eine Weltpremiere.
Am Ende ist es immer noch Windsurfen, halt nur anders als wahrscheinlich bisher. Das ist auch interessant. Das erklärt aber auch eure enorme lange Vorbereitungszeit, weil in meinem Kopf hätte ich jetzt gedacht, na, ihr macht ja eine deutsche Meisterschaft so wie immer, da wird ja viel eingespielt sein. Aber dann macht es jetzt auch Sinn, warum du sagst, jede Woche 10 Stunden. Und das parallel dazu, dass du ja auch noch die Schulfinals fürs Windsurfen mitgemacht hast, mitorganisiert hast. Wie viel Zeit und Nerven hatte ich das parallel zu der deutschen Meisterschaft organisieren und deinem eigenen Training, wo wir auch noch drauf kommen müssen, gekostet? Und was habt ihr da gemacht bei den Schulfinals?
Ja. Also die Schulfinals war für mich einfach so etwas, also eine Herzensangelegenheit. Weil für mich war das schon früher auch, also die Jugend trainieren, die Jugend mitnehmen, das ist sowas, das da gehe ich drin auf. Ne? Das gibt mir ganz viel Glücksgefühle, kann man sagen. Wenn man sieht, wie Jugendliche einfach Spaß an dem Wettkampf haben. Ne? Also Spaß am Surfen an sich, aber dann halt auch an Erfolgen wachsen. Ne? Und das war insofern ganz klar, als es hieß, ja, wir machen auch Schulfinals, habe ich sofort gesagt, ey, da müssen wir dabei sein. Ne? Wie auch immer, Und dann haben wir relativ schnell, und das muss man auch sagen, wir haben am Steinower Meer, in der Weißen Düne, wir haben da ein super Community, ne? Mit den Läden, die dort vor Ort sind, am Surferstrand. Und dann haben wir dort gesprochen, wie können wir das machen, wer kann uns unterstützen, und haben dann halt auch gleich mit Surfers Paradise gesagt, wir machen das gemeinsam, weil wir gar nicht genug Anfängermaterial gehabt hätten. Ne? Und dann haben wir aus dem ganzen Bundesgebiet Trainer zusammengezogen, die wir vom Verband her hatten, und haben dann eigenes Material als auch gestelltes Material oder geliehenes Material genutzt und haben dann uns angemeldet, haben einfach gesagt, hier, wir bieten das an. Und die Schule meiner Töchter, die war sofort Feuer und Flamme, und die sind es auch jetzt hinterher noch mehr, also da wird es definitiv weitergehen, ne? Und da hatten wir dann also die beiden Sportleistungskurse der 12. Klasse und dann noch die Ski- und Inliner- und Eiskunstlaufkurse, ne, die dann sofort gesagt haben, wir machen mit. Und dann war auch noch die Schule aus Burgdorf mit an Bord. Also, dass wir einfach ganz schnell so ein Interesse hatten, dass wir gar nicht alles abdecken konnten. Weil wir mussten halt gucken, dass sich die Trainer Urlaub nehmen, dass wir die herkriegen. Ne? Und das war super spannend. Also, es war schon ein gewisser Vorbereitungsaufwand, aber den habe ich so gerne gemacht. Und es hat auch super geklappt. Wir hatten natürlich auch mal einen Flautentag. Die Schüler haben es genossen. Es war warm, es war wie Sommerurlaub. Sie haben dann halt dafür Standübung gemacht, Balanceübung. Und das Wichtige und das Schöne ist in der gesamten Surfklasse, es ist immer ein, auch wenn wir selber surfen, es ist ein Wir. Es ist ein Miteinander, man hilft sich gegeneinander. Und das ist so was, was ich, seitdem ich, wie gesagt, 11, 12 bin, das war meine Familie. Ne? Meine Eltern waren am Anfang dabei, irgendwann waren die weg, irgendwann waren meine Kinder dabei. Und es ist immer so etwas, man sieht sich fast jedes Wochenende. Ne? Also es ist also wie eine große Familie. Und das haben wir versucht, den Schülern auch mitzugeben. Denn heutzutage ist es ja, viele, ja, machen die Einzelsportarten da dann am Handy rum und sowas. Und allein dieses Gefühl, wie viel Spaß es machen kann, an der frischen Luft, ne, zu sein, gemeinsam sich auch mal vom Brett zu so Balanceübung zu machen, ne? Und dann macht man eine Bewegung, der andere fliegt rein, ja, dann lachen halt alle. Und das ist halt dieses Gefühl zu vermitteln, das war super toll. Und die waren alle, die haben alle ihre Urkunden gekriegt. Es hat jeder hingekriegt. Jeder ist am Ende von rechts nach links gefahren und hat es geschafft, das Brett, also mit einer Wende oder einer Halse, das sind Begriffe, die ich vorhin vergessen habe, also eine Wende ist immer, wenn man durch den Wind eine Kursänderung macht, und eine Halse ist, wenn man vom Wind weg eine Kursänderung macht, das in irgendeiner Form hinzukriegen. Und hatten halt jeder dann einen Tag und können dann jetzt im Nachgang dort vor Ort ihre Surfkurse machen, ihre Surfscheine machen. Und was wir auf jeden Fall machen wollen, und das war halt auch so die Idee hinter diesem Einsatzmaterial, was wir angeschafft haben, wir wollen am Steinower Meer ein Leistungszentrum etablieren für die Jugend. Mit wem wir das machen, wo wir das machen, das ist noch nicht hundertprozentig geklärt, weil einfach die Finanzierung noch offen ist. Also das ist auch nochmal eine Herzensangelegenheit, dass wir gucken müssen, wie wir das hinbekommen, dass wir an dem tollsten Revier, was wir haben, haben wir Unmengen an Segelclubs, die tolle Ausbildung machen. Es gibt auch die Surfschulen, aber genau dieser Link dazwischen. Also wie schaffen wir es halt, eine Regatta-Ausbildung für die Windsurfer hinzubekommen? Da haben wir halt einen Gap. Und wir kooperieren mit den Segelvereinen, und jetzt müssen wir halt gucken, wie machen wir das dann ab dem Sommer, weil dann soll es losgehen, dass wir dort also regelmäßig Trainings anbieten und auch den Schulen die Möglichkeit geben, weil das war jetzt die Anfrage, wirklich AGs anzubieten, dass die Schulen sagen können, hey, wir wollen eine Surf-AG anbieten, können wir das mit euch gemeinsam machen, wie kriegen wir das hin?
Klar, am besten, also das hast du ganz viele Sachen gesagt, auch ganz viele Sachen bei mir gedrückt, weil ich habe auch mal eine Woche Surf, in meinem Studium einen Surfkurs gemacht, und da habe ich genau das erlebt, was du gerade gesagt hast, ist dieses, alle sind Anfänger, keiner kann so wirklich surfen und alle arbeiten sich zusammen was auf dem Wasser, und wie du meintest, man fällt, alle fallen mal rein, alle lachen mal über jeden, man kriegt mal seinen Neoprenanzug nicht ausgezogen oder hat er nicht vernünftig ausgewaschen und dann ist noch Sand drin. All solche Kleinigkeiten, die dann für die gemeinsamen Lacher sorgen, habe ich damals auch so erlebt, und natürlich verstehe ich total, dass du als ja, ich meine, im positivsten Sinne des Wortes Fanatiker, Windsurf-Fanatiker, da mit dabei sein willst und auch jetzt natürlich diesen Rückenwind nutzen willst, den die Schulfinals, den dann hoffentlich auch die großen Finals bringen, am Steinhuber Meer zu nutzen, das ergibt ja auch Sinn. Jetzt hast du aber schon gesagt, was das für ein großer Aufwand auch ist. Und jetzt möchte ich einfach mal wissen, du bist ja auch noch Sportler und du hast ja auch noch einen Vollzeitjob, wenn ich das richtig sehe.
Korrekt.
Wie machst du das? Diesen organisatorischen Aufwand, dein eigenes Training, Arbeiten und Familie irgendwie unter einen Hut zu kriegen?
Gute Frage. vieles einfach Willenskraft und Spaß, die Kombination davon und ein bisschen Leidensdruck auch. Na, natürlich, also ich sage jetzt mal so, ich habe das vorhin schon gesagt, also ohne die mehr oder weniger fast bedingungslose Unterstützung meiner Frau und meiner Familie wird es gar nicht gehen. Na, also die akzeptieren das einfach seit Jahrzehnten. Die einzige Einschränkung, die ich dann gerne mal gemacht habe, als es darum ging, wo haben wir unseren Sommerurlaubsplatz, da war ganz klar, an einem See, aber an einem See, wo Surfen verboten ist. Na, damit also von klein auf die Kinder in den 2 Wochen Sommerurlaub Papa für sich hatten. Na, also, ja. Und das war, wie gesagt, das vollkommen, also war ein guter Deal. So, und ansonsten, die unterstützen mich halt viel. Die genießen das natürlich auch. Die Kleine hat ihren 5. Geburtstag in Brisbane am Strand gefeiert, weil wir gerade WM in Australien hatten. Na, also das heißt, das ist auch schon so ein bisschen, ne, jeder profitiert. Aber ich müsste eigentlich viel mehr trainieren. Machen wir uns nichts vor. Ne? Also Training ist bei uns gerade in den Gefilden halt immer nur ein Halbjahresgeschäft. Wenn ich, meine Freunde, die kommen halt aus ganz Europa oder weltweit. Und wenn ich das dann immer bei den Franzosen, Spaniern, Portugiesen und Co. sehe, die fahren halt 12 Monate. Bei uns, das Steinhuber Meer ist geschlossen im Winter. Natürlich könnte man immer an die Küste fahren oder auf den Baggersee gehen, aber so bei zugefrorenen Seen macht das auch keinen Spaß. Also das heißt, der Saisonanfang ist immer davon geprägt, da reinzukommen. Ja, über den Winter macht man viel Training in Fitnessstudios und ähnlichem. Ne? Also da habe ich auch 2 sehr gute Kooperationen. Und um einfach fit zu bleiben oder fit zu werden. Dann versucht man einfach bei den Regatten für Regatten zu trainieren. Was anderes bleibt einem gar nicht so viel übrig. Und dann immer so, wenn die Regattasaison losgeht, dann auch mal einen Tag die Woche, vielleicht mal 2 Tage die Woche nach der Arbeit noch mal zum Steinhuber Meer zu kommen. Das geht jetzt einfacher, wenn es lange hell bleibt. Im April oder Mai ist das auch immer noch schwierig. Also es ist viel, ja, also Organisationstalent. Wie kriege ich das jetzt hin? Und ja, also wie gesagt, mit noch mehr Training wird es noch besser gehen, aber es ist auch so, glaube ich, in Ordnung.
Gut, wenn ich das, also verstehe ich alles, kenne ich selber ja auch als Leistungssportler und Arbeitender und Familienvater, aber das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist, du schaffst es eigentlich nur 1-2 Mal die Woche wirklich zu surfen unter der normalen Woche mit normalem Arbeiten und normalem Leben und der Rest der Zeit ist dann eher individuelles Training, Laufen, im Fitnessstudio, im Kraftraum, wie auch immer. Gibt es Menschen, die vom Windsurfen leben können?
Ja, aber so eine Handvoll, dass man die, also in Deutschland, also wirklich vom Windsurfen leben, man muss man immer unterscheiden, und vom Windsurfen nachhaltig leben. Der Unterschied ist darin, lebe ich im Hier und Jetzt, davon gibt es schon ein paar, baue ich mir aber auch eine Existenz auf, wo ich dann auch in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch die Familie ernähren kann. Das sind eher wenige. Also da gibt es ganz wenige Ausnahmen und die arbeiten dann in der Industrie hinterher, in der Windsurf-Industrie. Aber also, dass man wirklich sich so viel beiseite legen kann, dass man davon sein Leben lang leben kann.
Gibt's nicht.
Kennt jeder, kennt vielleicht einen Björn Dunkerbeck, ne? Nutella-Werbung oder einen Robin Nash, aber ansonsten gibt es da nicht viele von.
Ja, okay. Dann hast du ja gerade schon gesagt, man fährt viele Regattern oder Regatten, auch um fit zu werden. Wie lief denn deine Saison bis jetzt?
Naja, mit einem großen Smile im Gesicht. Ne? Also der eigentlich hatte ich mir, war das Zielevent die Finals. Und ich habe dann jetzt aber eigentlich schon mal ein Event vorgezogen, weil ich war vor 3,5 Wochen hatten wir in Ungarn am Balaton die Master-WM. Das ist die WM der über 40-Jährigen. Und ja, da bin ich dann doch, ich sage jetzt mal, ein bisschen überraschend Weltmeister geworden. Wir haben mal 2 Gewichtsklassen, leicht und schwer. Und die schwere Klasse habe ich doch relativ überlegen gewonnen. Das war nicht unbedingt zu erwarten, weil die Konkurrenz war stark. Aber ich bin super in den Wettkampf reingekommen. Ich hatte, und das ist einfach so das Wichtige, man muss den richtigen Schritt in so einen Wettkampf kriegen. Und ich war gut drauf. Wir sind an dem Wochenende vorher schon angereist, eigentlich nur um zu trainieren. Und dann war aber vor Ort auch noch die offene ungarische Meisterschaft. Und dann hat uns der ungarische Nationaltrainer gefragt, ja, wollt ihr nicht einfach schon mitfahren? So in 1,5 Stunden Start. Wir waren gerade angekommen, waren die Nacht durch zum Balaton gefahren und haben dann gedacht, so, okay, wir jetzt so normal trainieren. Ja, komm, machen wir einfach. Ne? Aufgebaut. Und das lief schon gut. Ne? Und da waren die beiden, die dann die leichte Klasse hinterher gewonnen haben, die auch schon mehrfach Weltmeister waren, die nichts machen. Die beiden machen das wirklich fulltime. Mit denen habe ich mich gut gematcht und bin bei der ungarischen Meisterschaft dann schon 3. geworden overall. Da gab es keine Gewichtsklassen, keine Altersklassen. Und das war einfach so ein positives Gefühl, dass als es dann in die WM reinging, ich so viel Selbstvertrauen hatte, dass ich einfach losgestartet und dann von Tag zu Tag, also wir hatten insgesamt 5 Tage Wettkampf, den Vorsprung ausgebaut habe. Und am Ende hätte ich mir sogar von 12 Wettfahrten die letzte schenken können und hätte genug Vorsprung gehabt. Und das ist natürlich super. Ne? Und der Rest der Saison war auch, wir haben Bundesliga-Regatten gehabt, das war quasi das Training. Und die liefen auch gut. Also insofern bin ich jetzt voll motiviert für die Finals und versuche jetzt natürlich auch 2-, 3-, 4-mal die Woche aufs Wasser zu kommen. Um einfach schon gut vorbereitet zu sein.
Das, also ich meine, kann ich verstehen, dass du sagst, mit so einem Goldmedaille und einer Silbermedaille bei einer Weltmeisterschaft, da hat man auf jeden Fall das nötige Selbstvertrauen. Dann jetzt für die Finals. Hat sich aber da deswegen der Stellenwert für dich geändert? Sagst du jetzt einfach, ey, ich bin in einer guten Form, ich gehe das entspannt an, weil ich bin ja dieses Jahr schon Weltmeister geworden, was soll noch sein? Oder sagst du schon, Alter, Finals im eigenen Wohnzimmer ja quasi, auf Stein oder Meer, wo du ja auch schon eine WM organisiert hast, das soll schon auch möglichst gut, wenn nicht so mit einem Sieg, weiß ich ja nicht, wie da die Ambitionen sind, beendet werden.
Naja, die Ambitionen sind natürlich schon da. Ne? Und ich würde aber sagen, es ist eine Mischung. Natürlich bin ich voll fokussiert, ich will hier viel erreichen. Ne? Aber ich bin trotzdem entspannt, weil es ist nach wie vor, ich freue mich, dass wir das überhaupt haben. Und natürlich, wenn man dann auf dem Wasser ist, dann, Säbel wetzen, ne? Also, aber ansonsten, ich mache das mit Freunden gemeinsam. Also jeder, der da dann teilnimmt, das sind, die kenne ich seit zig Jahren, das sind gute Bekannte. Und das ist international übrigens das Gleiche, ne? Also das ist wirklich eine so eingeschworene Community. Und das macht das Besondere aus, ne? Dass man, egal wo man hinkommt, sich immer wohlfühlt. Man kriegt hier Material geliehen, da Material geliehen. Südamerika hast du vorhin kurz angesprochen, ne? Die südamerikanische Meisterschaft. Da sind wir einfach nur Trapez und nach Südamerika geflogen zu zweit und haben gesagt, wir fahren da mal mit. Ne? Wir hatten die Startqualifikation und haben dann hinterher in der leichten und in der schweren Klasse 2-mal Silber mitgebracht. Da haben die Südamerikaner sich auch ein bisschen umgeguckt und gesagt, warum haben wir denn das erlaubt? und das war so eine Gastfreundschaft. Und das gilt halt überall so. Ne? Und insofern, entspannt. Ne? Also ich will aufs Podium, ob ich das schaffe. Wir haben natürlich auch so ein paar 20, 25-Jährige dabei. Die werden da schon was dagegen haben, dass so ein, in Anführungsstrichen, älterer Herr sich da breit macht. Aber ich sag jetzt mal, die Chance ist da und schauen wir mal.
Das ist eine perfekte Überleitung, dass du auf das Alter deiner Konkurrentin ansprichst. Du hast gerade schon gesagt, es gibt overall, also wo alle Altersklassen zusammenfahren, es gibt gewisse Altersklassen, Wettkämpfe. Jetzt ist meine Frage, du als erfahrener Athlet, so würde ich es ja benennen, mit 44 Jahren Erfahrung, ist deine Erfahrung für dich eher ein Vorteil oder sagst du, ist es auch echt ein Problem oder ein Hindernis, dass ich nicht so viel trainieren kann, durch die Umstände Familie, Job, wie die jüngeren Athleten?
Es, wenn ich jetzt sagen würde, es gleicht sich aus, dann wäre es ein bisschen gelogen. Ne? Natürlich ist es so, dass jemand, der jünger ist, der auch, machen wir uns nichts vor, vielleicht noch 5 Kilo weniger auf den Rippen hat, ne? Weil Gewicht macht echt einen Unterschied. Also wie das Brett ins Gleiten kommt, wie viel Ballast man auch mit sich rumschleppt. Und ich sage jetzt mal so, die Jüngeren haben dann halt auch noch eine andere körperliche Fitness. Das macht schon einen Unterschied. Aber Erfahrung und Technik, ne? Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt diese drei Komponenten. Das eine ist die Taktik, ne? Also Erfahrung, was taktisch so angeht, wo dreht der Wind, wie baue ich mein Rennen auf, ne? Wie plane ich das? Das ist das eine. Technik, Pumptechnik, wie stehe ich auf dem Brett, wo belaste ich es, wie, ne? Ist dann die andere Komponente. Aber wenn man jetzt keine physische Fitness hat, dann hat man auch dann keine Chance. Während jemand, der doch so fit sein kann, der die Taktik und die Technik nicht kann, auch nicht vorne fahren wird. Also es ist immer so ein Gesamtbild. Ne? Und es gibt aber halt einfach 2, 3, 4, 5 Jüngere, die auch schon ganz gut in der Taktik und in der Technik sind. Also insofern wird das schon sehr, sehr anstrengend. Aber ich bin jetzt auch nicht im schlechtesten Trainingszustand. Insofern gucken wir mal.
Jetzt mal die ganz direkte Frage. Meinst du, du bist ein bisschen ein Ausnahmesportler?
Nein.
Dass du mit 44 Jahren Erfahrung und so wenig Training, wie du selber gesagt hast, da vorne mitfahren kannst? Oder ist das die Durchlässigkeit im Alter auch was, was den Windsport, den Windsurfsport, Entschuldigung, auch ein bisschen zeichnet? Also gibt es andere 54-Jährige, die auch ähnlich gut sind?
Ja. Also ich sag jetzt mal so, es ist nicht meine Art, das jetzt für mich zu claimen. Also es ist schon etwas Besonderes und ich glaube schon, das ist etwas Besonderes ist, aber es ist nicht ein Ausnahmefall. Also ich würde sagen, gerade international haben wir 4, 5, 6 Leute, die im gleichen Alter oder vielleicht auch noch 2 Jahre älter ähnlich fit und so gut sind. Und das, was du gerade gesagt hast, also Windsurfen hat den Charme, dass wenn man fit bleibt, man kann es bis ins hohe Alter machen. Also gerade international, wir haben halt auch Altersklassen, die gehen bis zu Legends hoch und Super Legends. Also das heißt, also wir haben im Endeffekt also ab Altersklassen ab 30, ab 40, ab 50, ab 60, ab 70 sogar. Das sind dann die Super Legends. Um einfach dem Rechnung zu tragen, dass es auch 60-Jährige gibt, die noch echt fit sind. Die sind dann häufig schon Rentner und machen dann wiederum nichts anderes außer Surfen. Ne? Und wenn man dann immer dabei geblieben ist, aber es ist halt schon so, also das Leistungslevel ist halt bei den 25- bis 35-Jährigen.
Ne? So eine Antwort habe ich auch fast erwartet. Aber ich dachte, vielleicht kriege ich was aus dir rausgelockt. Jetzt hast du es schon ein paar Mal angesprochen. Für mich in meinem Kopf war Windsurfen oder ist Windsurfen eigentlich eine Einzelsportart. Jetzt hast du gesagt, dass dieses Mixed-Team-Event jetzt ja quasi mit der Staffel und mit dem Slalom geschaffen wurde. Dass es erst geschaffen wurde, macht mir ein bisschen einen Strich durch meine Frage, denn ich hätte gerne gewusst, was denn für dich den Reiz an der Einzeldisziplin ausmacht und an der Mannschaftsdisziplin und wo du da auch die Unterschiede siehst, die vielleicht auch für andere spannend sein könnten.
Ich kann das trotzdem beantworten, weil wir ja, wie gesagt, seit über 35 Jahren eine Team-Bundesliga haben. Und das Besondere bei der Bundesliga, da haben wir natürlich etwas andere Regeln, ist, dass man halt nicht nur sich selber im Blick hat. Bei der Bundesliga ist es so, dass wir zwar auch alle gemeinsam starten, aber immer die besten 2 aus einem Team gemeinsam gewertet werden. Und das heißt, man fährt nochmal zusätzlich anders taktisch. Man guckt, dass man sich beim Start dem anderen vielleicht ein bisschen freien Wind frei blockt. Na, immer den Vorfahrtsregeln folgend und so. Na, aber trotzdem, dass man sagt, okay, derjenige muss jetzt besser rauskommen. Oder auch auf dem Kurs, dass man einfach so fährt, dass man einem jemandem aus dem Konkurrenzteam mit den Vorfahrtsregeln quasi so in die ihn behindert, dass er einem Raum geben muss und ein anderes Teammitglied durchfahren kann. Also es ist auch dort so sehr dieses Miteinander. Und man freut sich natürlich auch gemeinschaftlich, wenn wir jetzt da dann den Titel gewinnen. Ne? Und du hast ja vorhin schon gesagt, dass ich für den DWSC Großenbrode starte. Jetzt weiß natürlich keiner, wo Großenbrode ist. Es ist ein kleiner Ort vor der Fehmarnsundbrücke auf der rechten Seite, wo wir 2012 mal ein Bundesliga-Finale auch organisiert haben, weil da kommt nämlich meine Family her und ganz tolles Revier. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir da auch einen Surfverein. Und seitdem fahren wir für den DWSC Großenbrode. Und das machen wir mit zwei Teams. Und diese zwei Teams fahren auch gegeneinander. Trotzdem sind wir halt eine Community. Wenn bei einem was kaputt geht, dann hilft man sich gegenseitig. Und das machen wir nicht nur aus dem gleichen Verein, das machen wir auch übergreifend. Na, also jetzt auch in Ungarn, da war so viel, dass irgendwie jemand ein Materialproblem hatte. Und da hilft man seinem größten Konkurrenten. Man hilft ihm, mit was gebrochenem Schwert an Land zu kommen. Na, dann zu gucken, wie kann ich das Brett reparieren. Also abends sitzt man dann zusammen und ist mit Epoxy am Machen, um Löcher zu flicken. Und das mache ich aber auch bei demjenigen, gegen den ich am nächsten Tag quasi wieder um die Wette fahre. Und das ist halt gerade dieses Besondere. Ne? Also und bei den Team Races wird es deswegen jetzt auch so sein bei den Finals, dass dieses gegenseitig sich anfeuern. Ne? Man ist halt nicht alleine auf dem Wasser. Und man muss auch akzeptieren, und das werden die auch akzeptieren, wenn jetzt einer von den drei Fahrern vielleicht halt dann bei einer der Halsen auch mal ins Wasser fällt, weil das kann auch passieren. Ne? Also wenn wir alle auf Angriff fahren, also das ist vielleicht auch nochmal dann für die Zuschauer wichtig, die Leute, die dann da jetzt fahren, das ist alles, also wir gehen dann ans Limit. Und dann kann es halt auch sein, dass mal so ein Manöver schief geht. Und gerade bei so einem Teamrennen kann das halt bedeuten, dass man wie beim Biathlon drei Fehlschüsse, dann ist man raus aus dem Titelrennen. Ne? Also das darf man nicht unterschätzen, was für eine psychische Belastung da auch auf den Leuten dann lastet. Und gerade dann ist es so wichtig, als Team zusammenzustehen und nicht dem anderen Vorwürfe zu machen. Ne? So, also nach dem Motto, warum hast du jetzt ein Eigentor geschossen? Naja, ist halt passiert. Ne?
Aus gegebenem Anlass ein guter Hinweis auf jeden Fall im Eigentor. das heißt, ihr startet aber auch bei den Finals als DWSC Großenbrode?
Ja, Team? Mit einer leicht anderen Teamzusammenstellung als in der Bundesliga, weil wir einfach keine Vierer-, sondern Dreier-Teams haben. Aber wir werden mit zwei Teams an den Start gehen.
Ja, okay, also ist das gleiche Team, wie du das ganze Jahr fährst, minus ein Fahrer oder halt ähnliches Team, du kennst dich das ganze Jahr schon. Wie viele Bundesliga-Rennen gibt es denn so? Oder wie viele sind bis jetzt, wie viele Regatten sind bis jetzt denn gefahren worden?
Ja, also wir haben die Bundesliga irgendwann mal umgestellt von einer Liga, wo jeder jedes Rennen fahren muss, zu etwas, wo wir regionale Vorrundenregatten haben und dann ein Bundesliga-Finale. Das haben wir irgendwann mal gemacht, weil einfach die Fahrtkosten, wenn man jetzt immer von hier aus zum Chiemsee fahren muss und das für eine Wochenendveranstaltung, A, sitzt man mehr im Auto, als dass man auf dem Wasser ist und B, sind einfach die Kosten dann auch, explodieren die. Und insofern haben wir halt Vorrundenregatten im Norden, im Westen und im Süden. Und dann treffen wir uns dieses Jahr am Dümmer, also auch nicht weit entfernt, zum Bundesliga-Finale. Dieses Bundesliga-Finale wechselt immer pro Jahr. Ne? Das war auch schon mal am Steinhoer Meer. Wie gesagt, war auch mal an der Ostsee. Das geht immer reihum. Und in der Regel hat man so 5 bis 6 Vorrundenregatten und dann einmal das Bundesliga-Finale.
Okay. Das Bundesliga-Finale war aber noch nicht.
Das war noch nicht, nein.
Das heißt, es ist,
das ist im September.
Okay. Dann ist es auch Bescheid. Ihr habt ja eure Wettkämpfe am 22.07. bis zum 26.07.
Das ist korrekt.
Die Entscheidungswettkämpfe. Wenn du jetzt noch irgendwen überzeugen müsstest, da hinzukommen, anscheinend mal mehr, was würdest du dem mitgeben oder wie würdest du den locken wollen?
Mit einem tollen Tag am Stein oder Meer, auf dem Stein oder Meer, mit einfach der einmaligen Chance auch nah an uns ranzukommen, weil natürlich ist es schön, dass wir auch diverse Rennen live im Fernsehen haben werden und dass wir den Stream haben, aber live dabei zu sein ist natürlich noch besser. Wir haben geplant, dass wir diese Auswandererboote, wer das dann noch mehr kennt, weiß das, dass wir da je nach Interesse 1, 2 Boote haben werden. Was wir auch bei den Schulfinals thematisiert haben, es gibt die Möglichkeit, ja jederzeit Stand-Up-Paddling-Board einfach zu uns zu paddeln. Ne? Das heißt, wir haben dort 2 Hausboote liegen, die wir für fürs Fernsehteam und für die Teilnehmer haben. die wird man sehen und dann weiß man, da muss man hinkommen. Und dann schwingt man sich auf sein, in sein Kanu, in sein Kajak, auf sein Stand-Up-Paddling-Board und kommt einfach, blickt sich dahin, so dass wir natürlich nicht behindert werden und kann einfach vom Wasser aus zugucken. Ja, also ich weiß diverse Leute, die dann sich im Rucksack ein kühles Getränk reinpacken werden und dann einfach zugucken werden. Das ist einfach das Besondere, dieses Flair. Wir starten ja vom Yachtclub Niedersachsen, mit dem wir eine langjährige Kooperation haben, also ein ganz toller Verein. Und von dort aus starten wir, da ist unser Homebase und gehen von dort aus in Mardorf aufs Wasser. Aber ich weiß halt, dass Leute also vom Strandcafé oder vom Surface Paradise, die werden sich dort Stand-Up-Paddling-Boards leihen, wenn sie keine eigenen haben, und von dort aus einfach rauskommen. Ich kann jeden nur einladen, komm vorbei, und wir haben, wie gesagt, am 22. auch schon ein paar Vorläufe. Das ist dem geschuldet, dass auch wenn die erst nachmittags die offizielle Eröffnung ist, wo wir natürlich auch mit einer Delegation teilnehmen werden auf dem Maschsee, dass wir am Donnerstag, also am ersten Tag, schon Meister liefern sollen. Und um das zu können, müssen wir halt schon ein paar Vorläufe am Mittwoch machen, und damit wir dann am Donnerstag in der Mittagszeit rum schon die ersten Finalrennen haben werden.
Sprich, man hat sogar noch einen Tag mehr Zeit, euch quasi auf dem Stein oder mehr live zuzugucken. Und der Hinweis mit dem Dabeisein auf dem Wasser mit gebührendem Abstand für die Sportler und Sportlerinnen ist natürlich, also das stelle ich mir unglaublich schön vor, weil näher ran kommt man ja eigentlich nicht. Weil mein Gedankengang war, ich stehe am Strand oder am Ufer und dann seid ihr ja doch relativ weit weg und kurz da, wenn ihr die Wände fahrt, und wieder weit weg. Wenn man natürlich aber auf dem Wasser live dabei sein kann, dann ja wirklich live, dann ist das ja noch eindrucksvoller für alle Zuschauenden.
Ja, definitiv. Und für diejenigen, die das aus welchen Gründen auch immer nicht können, wir haben auf dem Gelände vom Yachtclub, wo halt auch Gäste herzlich willkommen sind, wird eine große LED-Leinwand stehen, wo also auch Live-Bilder und andere Bilder halt aus vom Vortag oder sowas gezeigt werden. Na, also das heißt, wer es nicht schaffen kann, aufs Wasser zu kommen, hat auch dort die Möglichkeit, an uns dran zu sein, bevor wir zu den Wettkämpfen starten und wenn wir zurückkommen, aber halt auch die Wettkämpfe dann, ja, wie der Fernsehzuschauer direkt zu verfolgen. Und wir haben jetzt gestern auf die Einheitsbretter auch schon die passenden Mounts draufgebaut, weil wir werden also auch Live-Kameras direkt auf den Einheitsbrettern zum Beispiel haben. Na, also das heißt, die Kameraentfernung zu uns beträgt dann weniger als 2 Meter.
Also wirklich Live-Bilder vom direkten Windsurfen, ja, mit Gesicht von Sportler und Sportlerinnen.
Man sieht, wie anstrengend es wird.
Ja, und auch, was wahrscheinlich gemacht wird, was dann wieder so ein Pumpen aussieht, ja, wie du ja meintest, genau, wenn Flaute sein sollte. Wir hoffen es natürlich nicht, aber um einen direkten Eindruck zu kriegen, das ist auch sehr spannend. Jetzt haben wir super viel über Windsurfen und die Finals gesprochen. Jetzt wäre meine Frage an dich, möchtest du hier noch was platzieren an der Stelle? An Zuschauer, an interessierte Menschen, vollkommen egal, was du hier noch platzieren möchtest zu Windsurfen, zu den Finals.
Ja, also grundsätzlich hatten wir gerade das Thema schon, kommt einfach vorbei, genießt dieses Flair, genießt diese das Besondere zum Windsurfen an sich. Also ich habe das ja vorhin schon platziert. Also was mir wirklich wichtig wäre, ist, dass wir gemeinsam auch mit den entsprechenden sag mal, Fachverbänden hier und potenziellen, ich nenne es jetzt einfach mal so, Sponsoren, dieses Jugendleistungszentrum hier am Steinhorn Meer wirklich zum Fliegen kriegen, weil damit schaffen wir es, Jugendlichen also eine Möglichkeit zu bieten, sich zu entwickeln. Und wenn ich das sehe, du hast das jetzt ja mehrfach gesagt, also 44 Jahre, das ist natürlich eine riesenlange Zeit, ne? Also die Trophäenschränke platzen, ne? Da sind so viel Gold- und Silbermedaillen drin, die man schon gar nicht mehr zählen kann. Das war im Vorfeld, hatten wir das Thema, gib uns doch mal eine Übersicht. Und irgendwie bei 20 Gold- und Silbermedaillen habe ich dann irgendwie mal aufgehört. Aber all das finde ich ist nicht so wichtig, wie zu sehen, wie Jugendliche sich entwickeln. Und deswegen würde ich da gerne den absoluten Fokus drauf setzen, dass man die Finals nutzt und auch die Gespräche drumherum, einfach zu gucken, wie schaffen wir es für die Region Hannover, etwas zu schaffen, was die Region Hannover so noch nicht hat, und nachhaltig Jugendliche aufs Wasser zu bringen. Also das wäre wirklich ganz wichtig. Und wer immer da Interesse hat, Ideen hat, sei es bei den Finals vorbeikommen, ne? Und da würde ich mich super drüber freuen, dass wir bei den Finals einfach diesen Drive mitnehmen. Ne? Das ist aus meiner Sicht eine der schönsten Sportarten. Wir haben viele schöne Sportarten, ich weiß. Aber das muss erlaubt sein, zu sagen, halt, wie besonders die ist. Man ist an der frischen Luft, man hat die Natur, man kämpft nur mit sich selber und den Naturgewalten. Und genau dieses Feeling den Jugendlichen mitgeben zu können, fände ich super toll.
Das nehmen wir doch so mit. Damit jeder, der jetzt Lust hat auf die Finals oder das Windsurfen, 5 Tage am Stadion oder mehr im Programm der Finals deutsche Windsurf-Elite zuzugucken mit neuen Wettkämpfen, also auch etwas komplett Neues, wo wahrscheinlich viele spannende Dinge passieren werden, kommt vorbei. Für mich heißt nur noch, vielen Dank an Lars, dass du hier warst, so kurz vor den Finals. War sehr spannend. Und jetzt das, was ihr aus allen Podcasts kennt, gerne liken, gerne den Podcast teilen, damit möglichst viele Leute die Finals sehen und das Interesse drauf bekommen. Gerne uns verfolgen und wir freuen uns auf den nächsten Finals-Podcast, beziehungsweise die Finals. Dankeschön, tschüss.